ich habe einfach mitten im Unterricht diesen Hitler-Gruß gemacht und ich checke bis heute nicht so richtig, warum.
Hallo und herzlich willkommen im Sinneswandel-Podcast. Mein Name ist Marilena Behrens und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. In weniger als 3 Wochen sind Bundestagswahlen. Und während viele darüber diskutieren, ob Deutschland weiter nach rechts rückt, ist für andere längst klar, der Rechtsruck ist kein Phänomen der letzten Monate und auch keins, das sich nur auf Ostdeutschland beschränkt. Trotzdem wird der Blick immer wieder vor allem auf den Osten gelegt. Warum wählen dort so viele Menschen die AfD? Warum gibt es dort so viele rechtsextreme Strukturen? Fragen, die oft gestellt werden, aber die Frage ist auch, führen sie uns wirklich weiter? Jakob Springfeld kennt diese Debatten gut. Er ist in Zwickau aufgewachsen, einer Stadt, die auch durch den NSU-Komplex geprägt ist. Und seit Jahren setzt sich Jakob gegen rechts ein und organisiert Proteste. Und er sagt, der Westen hat absolut keine Ahnung, was im Osten eigentlich passiert. In seinem neuen Buch erzählt er, warum die extreme Rechte längst eine gesamtdeutsche Bedrohung ist und warum die sogenannte Brandmauer von Anfang an eine Illusion war. Wie Jakob selbst politisiert wurde, warum er glaubt, dass sich die AfD nicht einfach wegprotestieren lässt, darüber spreche ich heute mit ihm. Und falls ihr diesen Podcast unterstützen wollt, dann könnt ihr das gerne machen. Unter allen, die das tun, verlose ich ein Exemplar von Jakobs Buch. Wie ihr teilnehmen könnt, das erfahrt ihr in den Shownotes. Jetzt viel Spaß mit der Folge. Hallo Jakob, herzlich willkommen. Schön, dass du heute hier bist im Podcast.
Hey, danke für die Einladung. Ich freue mich auch.
Ja, es sind ja ganz schön turbulente Zeiten im Moment und ich gehe davon aus, dass dein Social Media seit 2 Tagen auch voll ist mit Reels und Stories zu März großem Tabubruch, also dem Migrationsantrag, den die CDU im Bundestag auch mit Stimmen der AfD durchgebracht hat. Zum ersten Mal auf Bundesebene. Und auch wenn Merz sagt im Nachhinein, dass er das zwar bedauert, gibt es ja schon immer wieder mal oder gab es immer mal wieder Fälle, in denen die CDU und die AfD zumindest auf kommunaler Ebene schon mal zusammengearbeitet haben. Deswegen würde mich interessieren, wie sehr hat dich Merz Vorgehen wirklich überrascht?
Es hat mich erstmal nicht überrascht. Es hat sich eingereiht in die Erfahrungen, die ich, glaube ich, seit vielen Jahren mit vielen meinen Mitstreitenden mit der CDU beispielsweise in meiner Heimatstadt Zwickau gemacht habe. Was ich vorab auch wichtig zu betonen finde, ist, dass es ja dabei nicht nur in Anführungszeichen um den politischen Dammbruch in dieser Zusammenarbeit zwischen CDU und AfD geht, sondern dass mit diesem Antrag auch asylrechtsverschärfende Dinge beschlossen werden könnten, die akut Einfluss haben auf Menschen mit Migrationsgeschichte, die sowieso seit Jahren von Rassismus betroffen sind. Und ich finde, dass das manchmal so ein Stück weit zu kurz kommt. Also mir persönlich ist es egal, welche Parteien asylrechtsfeindlichen Gesetzen zustimmen. Das Gesetz als solches ist schon schlimm. Aber um zu diesem Brandmauerbruch zu kommen, natürlich ist das was nicht überraschend kam. Ich denke jetzt zum Beispiel mal an ein Beispiel vom Ende des vergangenen Jahres, als in Zwickau in meiner Heimatstadt Julian Baader, ein bekannter Neonazi der AfD, in den Zwickauer Jugendbeirat gewählt wurde. Kurz nachdem er in diesen Jugendbeirat gewählt wurde, kamen NDR-Recherchen zutage, die davon berichtet haben, dass dieser Julian Baader Kontakte zu rechtsterroristischen Netzwerken gehabt haben soll. Daraufhin gab es einen Antrag, diesen Julian Baader aus dem Jugendbeirat zu entfernen. Und diesem Antrag haben aber einige CDUler, einige, viele sogar nicht zugestimmt und daraufhin konnte dieser Neonazi weiterhin in diesem Jugendbeirat bleiben. Und ich glaube, das zeigt, dass zumindest mein Vertrauen in Bezug auf die wehrhafte Demokratie der CDU und FDP schon ziemlich lange gebrochen ist.
Würdest du denn sagen, dass es überhaupt jemals eine Brandmauer, wie sie gern bezeichnet wird, gegeben hat? Oder ist das eigentlich generell eine Art Illusion?
Also ich glaube, mir war es auch immer wichtig zu sagen, ich komme nicht klar mit der Politik, die die CDU und FDP macht, aufgrund von Klimaschutzfragen, aufgrund von sozialer Ungleichheit und Co. Aber mir war es trotzdem wichtig, die CDU und die FDP zu unterscheiden von der AfD und sie nicht irgendwie auf eine Stufe zu stellen. Und jetzt in dieser Woche frage ich mich eben, ob das jetzt der Dank dafür sein soll. Also wie oft habe ich bei Protesten für Demokratie gehört, dass wir uns mit unserer Kritik an FDP und CDU zurückhalten sollen, damit wir eine breite Brandmauer bilden können gegen die CDU und die FDP. Und ich glaube, das, was jetzt passiert und was aber eben auch schon in den vergangenen Jahren passiert ist, das zeigt eben genau das, dass diese Kritik seit jeher berechtigt war, weil auf Konservative und Neoliberale meiner Ansicht nach noch nie Verlass war im Bezug zum Schutz der wehrhaften Demokratie.
Du hast eben auch schon gesagt, dass du in Zwickau aufgewachsen bist, einer Stadt, die ja leider auch durch den NSU-Komplex bekannt ist. Deswegen, bevor wir auf die ganz großen gesellschaftspolitischen Themen kommen, vielleicht erstmal, weil auch vielleicht nicht alle Hörerinnen und Hörer dich schon gut kennen. Wie hast du denn die Stimmung dort als Jugendlicher erlebt, um dich ein bisschen besser kennenzulernen? Und wie hat sie dich vielleicht auch die Zeit dort geprägt, besonders in Bezug darauf, was du heute eben politisch machst?
Ja, so in Zwickau aufzuwachsen als weiße, privilegierte Person, wie ich es bin, ist erstmal ziemlich entspannt. Meine Eltern sind Arbeiter, mein Papa arbeitet bei Volkswagen, hat dort aber auch ganz gut verdient. Meine Mama ist Sekretärin in der Kirchgemeinde, also ich habe eigentlich keine großen Sorgen gehabt. Ich habe irgendwie Trompete im Jugendsinfonieorchester gespielt und von Rechtsruck, von Rassismus, von all diesen Dingen habe ich logischerweise relativ wenig mitbekommen. Diese Blase ist aber doch eines Tages zum Platzen gekommen, primär damit, dass mein Papa begonnen hatte, sich in der ehrenamtlichen Arbeit mit Geflüchteten zu engagieren. Und im Zuge dessen habe ich einfach immer mehr Menschen und Perspektiven kennengelernt, die eben beispielsweise aktiv von Rassismus in Zwickau betroffen waren. Und das waren dann ja viele kleine Nadelstiche, die irgendwie dazu geführt haben, dass ich dachte, gerade weil ich privilegierter bin als andere Menschen, es ist, glaube ich, unser aller Verpflichtung, hier irgendwie aktiv zu werden, laut zu werden und nicht weiterhin zu schweigen, ja.
Ich fand es total spannend und auch unerwartet, als ich dein Buch gelesen habe, das ja heute erschienen ist, also erstmal nochmal herzlichen Glückwunsch, dass du damit auch darin zum ersten Mal sehr, sehr offen über deine eigene Vergangenheit sprichst und eben erzählst, dass du als Jugendlicher zum Beispiel auch mal Hitlergrüße gemacht hast oder eben rassistische Sprüche gebracht hast. Deswegen erstmal, war es schwer für dich, dich so verletzlich zu zeigen bzw. zu öffnen, gerade weil du ja heute für das Gegenteil stehst?
Ich glaube, mir ist es gar nicht so schwer gefallen, weil ich ja weiß, dass ich bestimmt immer noch alltagsrassistische Dinge in mir trage. Aber ich weiß, dass ich heute nicht mehr dieser Mensch bin, der ich damals vielleicht ein Stück weit war. Und ich glaube, mir war es eben auch wichtig, darauf hinzuweisen, dass wir damals irgendwie ein Kartenspiel gespielt haben, dass wir mit dem N-Wort bezeichnet haben, dass wir damals irgendwie Hitlergrüße gemacht haben, um zu zeigen, dass sich Menschen auch ein Stück weit verändern können. Und ich will damit überhaupt nichts schönreden, weil das, was ich damals gemacht habe, war halt rassistisch und menschenverachtend und scheiße. Aber als ich so von Zwickau nach Halle gezogen bin, also eine ziemlich viel größere Stadt, habe ich so einige meiner damaligen Kollegen erlebt, wie sie in ihren Politgruppen aktiv geworden sind und so ein Stück weit vielleicht vergessen haben, dass sie vor 10 Jahren auch noch nicht alle intersektionalen Klimagerechtigkeitstheorien irgendwie auswendig gelernt haben und perfekt über alles Bescheid wussten. Und was mein Ziel damit eigentlich so ein Stück weit war, war schon nochmal zu sagen, ja, wir können irgendwie unsere Großstadtdebatten führen, aber das Wichtigste ist, dass gerade junge Menschen im ländlichen Raum ganz niederschwellig Anlaufpunkte finden, in denen sie ihren Gefühlen, ihren ja Dingen, die sie bewegen und Co. Ausdruck geben können. Und wenn es diese Räume nicht gibt, und ich glaube, die gibt es an einigen Stellen, gerade im ländlichen Ostdeutschland zu wenig, dann kann das, glaube ich, dazu führen, dass ja so eine Vereinzelung und so ein falsches Männlichkeitsideal eben auch dazu führt, dass dort Rechtsextreme bessere Durchschlagkraft haben. Und ich glaube, das ist genau das, was wir auch in den letzten Jahren so ein Stück weit beobachten konnten. Also ja, ich will auch einfach nicht so ein Heldenbild erzeugen, denn ich glaube, es braucht alle im Kampf gegen die extreme Rechte und auch mit unseren Schwächen, mit unserer Vergangenheit, die halt einfach dazugehört und die meiner Ansicht nach halt auch transparent sein muss. Also um es vielleicht noch mit einer anderen Emotion kurz so zu erklären, ich werde halt total oft gefragt, ob ich Angst habe in diesen Zeiten. Und voll viele meiner Freunde würden wahrscheinlich sagen, nee, wir haben keine Angst, wir lassen uns nicht unterkriegen, wir bleiben antifaschistisch. Sowas könnte ich irgendwie auch sagen, aber ich glaube, das wäre einfach unehrlich und unglaubwürdig. Genauso wie es unehrlich und unglaubwürdig wäre, zu behaupten, dass ich mich irgendwie mein Leben lang wehrhaft demokratisch, politisch korrekt geäußert habe.
Wenn ich zum Beispiel darüber nachdenke, wie unpolitisch ich in meiner eigenen Jugend gewesen bin, dann überkommt mich heute, wenn ich darüber nachdenke, manchmal schon so ein Anflug von Scham. Aber auf der anderen Seite ist es ja umso besser, wenn man dann im späteren Leben merkt, dass man vielleicht etwas verändern möchte und dass es dann auch immer wieder Momente im Leben gibt oder auch gerade Menschen, die einen in irgendeiner Form berührt oder bewegt haben, dass man eben sein eigenes Verhalten nochmal reflektiert und sich dann daraufhin verändert. Und wahrscheinlich gab es ja in deinem Leben zu dieser Zeit eben auch Menschen oder Momente, die dir gezeigt haben, so okay, da braucht es vielleicht ein anderes Bewusstsein nochmal.
Ja, ich weiß auch gar nicht, ob wir da jetzt so zu tief einsteigen sollten, aber was bei mir auch so absurd war, war, dass ich diese Hitlergrüße zum Beispiel, ich habe die in einer Zeit gemacht, in der ich schon so aktiv Kontakt mit Geflüchteten hatte und eigentlich in meinem Schulumfeld dafür bekannt war, links zu sein und dieser Gutmensch zu sein. Aber es war irgendwie, glaube ich, auch eine Zeit, in der ich noch so ein bisschen nach meiner Identität gesucht habe und eine Zeit, in der ich auffallen wollte. Und dann war es tatsächlich so, dass sich die Lehrerin manchmal umgedreht hat und ich habe einfach mitten im Unterricht diesen Hitler-Gruß gemacht. Und ich checke bis heute nicht so richtig, warum. Aber das, was ich im Nachhinein checke, ist, auch wenn ich das damals nur vielleicht aus Spaß gemacht habe, war es eben trotzdem rassistisch und hat irgendwie Leute verletzt. Und ich finde es halt so krass, rückblickend einfach zu checken, dass es zumindest nach meiner Erinnerung nicht eine einzige Person in dieser Klasse gab, die gesagt hat, yo Jakob, was machst du da für eine Scheiße? Warum machst du dieses rassistische, menschenverachtende Zeichen? Und jetzt nochmal zu checken irgendwie, dass Hitlergrüße mittlerweile nicht selten von irgendwie Fünftklässlern gemacht werden, dann zeigt das, glaube ich, auch einfach nochmal, inwieweit diese Normalisierung von rechten Gedankengut in Ost, aber eben auch in Westdeutschland vorangeschritten ist.
Dein Buch erscheint ja auch jetzt gerade in einer Zeit, die einfach ja geprägt ist durch einen ziemlich heftigen Wahlkampf. Die Bundestagswahl steht vor der Tür. Und war das quasi, oder ist das ein kompletter Zufall, dass dein Buch in der Zeit erscheint? Oder war das irgendwie auch so ein bisschen vorausschauend geplant, weil du dir davon erhoffst, dass sich vielleicht nochmal Menschen mit der Thematik, einerseits dem Rechtsruck, aber eben auch der Ost-West-Thematik, über die wir natürlich auch gleich noch ausführlich sprechen wollen, beschäftigen? Oder glaubst du, es sind sowieso eh immer die gleichen, die dann zum Beispiel auch dein Buch lesen werden?
Ich hätte mir erhofft, dass das Buch komplett, ich weiß nicht, vielleicht floppt es ja auch noch, aber dass es komplett floppt, weil das Thema einfach irrelevant gerade wäre. Aber das ist es leider nicht. Und ich glaube, irgendwie ist es ein traurig, aber auch ganz praktischer Zufall für das Buch, dass man gerade an dem, was gerade im Bundestag passiert mit dem Brandmauerbruch, dass man daran eben so gut ablesen kann, dass die These des Buches in gewisser Hinsicht einfach zutrifft. Weil es war einfach meiner Ansicht nach sehr stark so, dass man Brandmauerbrüche, Zusammenarbeit mit der AfD und Co. primär als ein Problem des Ostens, ein Problem von Sachsen identifiziert hat, anstatt zu realisieren, dass die AfD und dass die extreme Rechte eben auf dem gesamten Bundesgebiet auf dem Vormarsch ist. Ich würde mir wünschen, dass das Buch nicht so gut in die Zeit passen würde, aber ich glaube, es passt traurigerweise und ich hoffe natürlich auch über die Wahl jetzt verstärkt damit gehört zu werden.
Ich wollte gerade sagen, gerade eben nach den letzten Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen wird es wahrscheinlich jetzt auch mit Ausblick auf die Bundestagswahl wieder so laufen, dass viele eben mit besorgtem Blick auf den Osten schauen. Und du hast es gerade schon angeschnitten, aber ich würde gern trotzdem nochmal so nachfragen. Würdest du sagen, dass der Westen eben es sich zu einfach macht, indem er den Osten als Hauptproblem sieht, dass sozusagen, dass das eins der Hauptproblematiken ist? Warum auch quasi der Rechtsruck insgesamt weiter gestärkt wird dadurch?
Mein Eindruck ist schon, dass man sich immer mal wieder andere Sündenböcke raussucht, auf denen man dieses Problem primär projiziert. Nach den ostdeutschen Landtagswahlen habe ich das zum Beispiel mit der Jugend in Ostdeutschland so erlebt, dass ganz viel nur noch über Jugendliche gesprochen wurde, die plötzlich auch vermehrt AfD gewählt haben. Und ich habe immer den Eindruck, dass genau solche Projektionsflächen im Diskurs einfach nur dazu dienen, nicht wahrhaben zu wollen, dass die extreme Rechte eben überall in der Mitte der Gesellschaft, egal in welcher Region, mittlerweile ziemlich normalisiert stattfinden kann. Egal ob in Ost- oder Westdeutschland. Und umso überraschender finde ich es dann, wenn es heutzutage, also wir müssen ein paar Jahre zurückblicken und sehen die Empörung darüber, dass die AfD in Brandenburg oder Sachsen zweistellige Prozentwerte hatte. Und höhere zweistellige Prozentwerte hat diese Partei mittlerweile auch in Baden-Württemberg oder beispielsweise Hessen. Und ich habe das Gefühl, dass da diese Empörung so ein Stück weit ausbleibt, weil die AfD ja in Sachsen mittlerweile bei 30% steht. Und das ist meiner Ansicht nach komplett falscher Ansatz, der A, das Problem relativiert und der B immer wieder für so eine Art Verantwortungspingpong sorgt. Und was ich damit meine ist, wenn ich mit Lesungen in Westdeutschland unterwegs bin, dann ist es häufig so, dass auf den Osten gezeigt wird und dabei so ein Stück weit vergessen wird, vor der eigenen Haustür zu kehren. Und gleichzeitig erlebe ich aber auch das ein oder andere Mal Ostdeutsche, die sich permanent zu Unrecht des Dunkeldeutschlands bezichtigt fühlen und dann auf den Westen zeigen und sagen, ja, ihr seid schuld daran, Wendeumbrüche, Arbeitslosigkeit und, dass der Osten heute dasteht, wo er steht. Und ich will gar nicht sagen, dass man diese Ursachen nicht adressieren sollte, dass man über diese Ost-West-Ungleichheit nicht nach wie vor sprechen sollte. Ich plädiere sogar dafür. Und gleichzeitig ist es mir als Ossi aber auch wichtig zu sagen, dass all diese Dinge trotzdem keine Legitimation dafür darstellen kann, extrem rechte, populistische Kräfte zu wählen.
Was würde denn deiner Meinung nach helfen? Also ich bin im Prinzip bin ich einer dieser Wessis, der ziemlich privilegiert als weiße Kartoffel in Hamburg lebt, einer Stadt, die vor allem in der sehr viel Grün gewählt wird. Natürlich nicht nur. Jetzt könnte ich sozusagen deine These, der Westen hat keine Ahnung, was im Osten passiert, so verstehen, dass ich jetzt zum Beispiel zum Protestieren nach Sachsen fahre beispielsweise oder mich einer Initiative in Sachsen anschließe. Aber das ist, also ich habe ja dein Buch gelesen, nicht das, was du eigentlich, glaube ich, damit ausdrücken möchtest, oder?
Ja, voll. Ich mache das vielleicht kurz mit einer Anekdote auf, die ich auch im Buch beschrieben habe. Und zwar hat sich im vergangenen Jahr eine Lesung in Pfaffenhofen in Bayern, das ist so ein kleinerer Ort in der Nähe von München. Im Anschluss an diese Lesung erzählten mir mehrere Leute auch von Anfeindungen. Als ich zu diesem Lesungsort gelaufen bin, habe ich an der Kirchgemeinde ein großes Hakenkreuz gesehen, was dahin geschmiert worden ist. Die Leute waren ziemlich empört darüber. Und am Tag darauf hatte ich eine Lesung in München. Und nach der Lesung in München, bei der ich eben auch über meine Erfahrungen in Zwickau erzählt hatte, war die erste Frage, so kurz vor den Landtagswahlen, wie können wir denn jetzt aus München heraus irgendwie Sachsen und Ostdeutschland unterstützen? Und ich habe so ein bisschen provokant zurückgefragt, ob die Leute in München schon mal in Pfaffenhofen gewesen sind und sich damit auseinandergesetzt haben, was vielleicht auch im Umfeld von München, im ländlichen Bayern so abgeht. Und ich glaube, dass das vielleicht so eine Teilantwort auf diese Frage ist, ja, es gibt eine Ost-West-Ungleichheit und ja, die Problematik ist vielleicht in Ostdeutschland in Teilen verschärfter zu spüren als in Westdeutschland, aber sehr häufig gibt's auch ein Stadt-Land-Gefälle und ich würde mir einfach wünschen, dass egal an welchem Ort in Deutschland die Leute in den großen Städten versuchen würden, den Menschen im ländlichen Raum mehr zuzuhören und die Projekte, die ja auch im ländlichen Raum teilweise richtig gut funktionieren, unterstützen würden.
Und häufig ist ja auch so, das ist jetzt nicht nur mein Eindruck, sondern zeigen ja auch Studien, dass halt häufig ostdeutsche Perspektiven total unterrepräsentiert sind. Also die eigentlich etwas zu erzählen hätten, kommen gar nicht zu Wort. Und häufig geht es dann darum, dass der Osten irgendwie etwas aufzuholen hat, dass er irgendwie etwas angleichen muss. Dabei gibt es ja vermutlich auch ostdeutsche Erfahrungen, aus denen gerade der Westen etwas lernen kann, oder?
Ja, total. Und ich glaube, das ist auch ein Ziel des Buches, einfach nochmal zu sagen, es gibt nicht den Westen und es gibt auch nicht den Osten. Und Ich finde, es wird beispielsweise, wenn über Ostdeutschland gesprochen wird, nicht zu viel darüber gesprochen. Aber ich glaube, mindestens genauso häufig, wie eben auch über diese Problematik gesprochen wird, sollte man auch über Initiativen sprechen, über den Ausbau der erneuerbaren Energie, der in einigen ostdeutschen Bundesländern sehr viel besser funktioniert als in Westdeutschland, und über Dinge, auf die wir Ossis, glaube ich, so ein Stück weit auch stolz sein können, auf eine nicht-nationalistische Art und Weise. Und ich glaube, das ist immer ein ziemlich schmaler Grat, aber pauschalisieren bringt uns meiner Meinung nach nicht wirklich weiter.
Häufig wird ja über den Rechtsruck irgendwie dann gesprochen und es bekommt sehr viel mediale Aufmerksamkeit, was die AfD gerade macht und wie gerade die Umfragewerte sind und so weiter. Und die Frage ist aber immer, was steckt eigentlich dahinter für eine Ursache im Sinne von, was ist eigentlich das, wovor Menschen vielleicht auch Angst haben, was ihnen Sorgen bereitet? Und wäre es nicht das, worüber wir eigentlich mehr sprechen müssten oder was eigentlich im Fokus stehen sollte?
Total, also ich erlebe einfach immer wieder einen Diskurs, der sich eben primär an dem abarbeitet, was die AfD und was Extremrechte in den Diskurs in Anführungszeichen einbringen. Ich glaube, seit 2015 spätestens ist Migration irgendwie das Thema, über das am meisten gesprochen wird. Und dabei gehen eben Themen wie Ost-West-Ungleichheiten, Klimakrise oder die Angst meines Vaters, der bei Volkswagen arbeitet, in Zukunft vielleicht seinen Job zu verlieren, ziemlich stark unter. Und ich glaube, da ist auch auf jeden Fall ein Vorwurf, den ich mir und uns als Zivilgesellschaft so ein Stück weit machen würde, der, dass wir uns einfach in so einem Hamsterrad des Reagierens befinden, ohne eigene Akzente zu setzen. Und gleichzeitig kann ich aus eigener ostländlicher Raumerfahrung sagen, dass es auch einfach verdammt schwierig ist, weil immer dann, wenn man mit eigenen Themen, ob auf dem Christopher Street Day, bei einer Klimademo, bei was auch immer, auf die Straße geht, dann wird man halt im zweiten Schritt sehr schnell mit Hass, Bedrohungen und Co. konfrontiert sein. Und dann aus dieser Logik auszubrechen, weniger Gegenprotest zu machen und mehr mit eigenen Inhalten zu überzeugen, das ist super schwierig. Und ich glaube, ich will auch das eine nicht gegen das andere ausspielen, aber ich würde mir wünschen, dass man es schafft, so eine Balance in Anführungszeichen besser zu halten. Das ist auch was ich zum Beispiel gestern gedacht habe. Ich war gestern in Berlin bei einem großen Protest vom Konrad-Adenauer-Haus wegen dem, was den Tag zuvor im Bundestag passiert war. Und da waren über 10.000 Leute und die kommen zu dieser Demo und empören sich. Und ich frage mich, es muss doch irgendwie einen Weg geben, dieses Momentum langfristiger zu nutzen und dafür zu sorgen, dass es nicht nur bei solchen Leuchtturm, wir machen mal ein Bild für die Presseaktion bleibt, sondern dass wir es schaffen, im ländlichen Raum mit ganz konkreten Angeboten für Menschen, denen es vielleicht gerade scheiße geht, Leute zu organisieren und Leute vor allem auch langfristig am demokratischen Ball zu halten, anstatt ständig dieses Gefühl in Menschen auszulösen, von wegen, kommt auf eine Demo, positioniert euch, geht wieder nach Hause und dann könnt ihr erstmal wieder ein halbes Jahr chillen. Denn ich glaube, auf diesem Weg, in Anführungszeichen, retten wir die Demokratie nicht.
Ich muss auch sagen, ich habe so ein totales Déjà-vu. Ich meine, vor relativ genau einem Jahr sind ja die Recherchen von Korrektiv veröffentlicht worden zu dem geheimen Treffen der rechten Szene. Und auch da gab es diese großen Proteste in diversen Städten in ganz Deutschland, die natürlich ein wichtiges Zeichen gesetzt haben, aber auch danach ist es wieder abgeflacht. Und ich will damit nicht sagen, dass es nicht durchaus Menschen gibt, die danach vielleicht Initiativen beigetreten sind und sich engagiert haben. Aber trotzdem habe auch ich jetzt Angst, beziehungsweise mache mir Sorgen, was passiert jetzt, wenn auch da wieder die Aufmerksamkeit schwindet, nachdem die Anträge jetzt irgendwie durch sind und das Thema medial einfach nicht mehr aufbereitet wird.
Für uns in Ostdeutschland nach den Landtagswahlen war das so ein großes Problem, weil alle waren gefühlt ausgebrannt von den Protesten, die bis zu den Landtagswahlen stattgefunden haben. Und jetzt haben eigentlich alle gesagt, wir nehmen uns jetzt ein paar Monate, zumindest bis Ende des Jahres 2024, um endlich mal langfristiger zu planen und irgendeine Strategie zu erarbeiten. Und dann kamen die vorgezogenen Neuwahlen und man war direkt wieder in diesem Wahlkampf. Wir müssen ganz schnell irgendwas auf die Straße bringen, damit wir vielleicht noch irgendwas an Wahlergebnissen verändern können. Und ich glaube, das ist auf Dauer einfach nur schädlich, weil wir es eben nicht schaffen, längerfristig zu denken. Und deswegen ist auch meine Hoffnung so ein Stück weit, egal wie diese Bundestagswahlen jetzt ausgehen, es wird mit welcher Mehrheit auch immer gerade nicht einfacher für eine soziale antifaschistische Bewegung. Aber vielleicht bietet das die Chance, zum ersten Mal wieder für das auf die Straße zu gehen, was wir vielleicht, mit dem wir vielleicht auch eigentlich gestartet waren. Weil wenn ich an meinen persönlichen Lebensweg denke, dann bin ich irgendwie vor allem auch mit Fridays for Future und Zwickau aktiv geworden. Und nicht, weil ich gegen Nazis bin, sondern weil ich Klimaschutz durchsetzen wollte und weil wir irgendwie Energiepolitik fairer, sozialer gestalten wollten, um irgendwie auch was gegen Ungleichheit zu tun.
Und hast du persönlich mal auch irgendwie mit dem Gedanken gespielt, in die Politik zu gehen?
Tatsächlich noch nicht so stark. Ich dachte mir und denke mir nach wie vor, dass ich erstmal mein Studium beenden möchte und dass ich einfach abwägen möchte, über welchen Weg ich meine politischen Ziele am besten verfolgen kann. Und ich habe gerade den Eindruck, dass es ziemlich gut funktioniert durch den Podcast, durch irgendwie die Publikation, durch die Arbeit in der solidarischen Vernetzung Sachsen und durch Lesungen an Schulen. Und deswegen finde ich diese Frage immer total schwierig, weil ich will nicht aus Selbstzweck in die Politik gehen. Ich will das vielleicht irgendwann machen, weil ich glaube, dass das gerade der effektivste Weg ist, um ja Beteiligung in Bundesländern wie Sachsen zu schaffen und irgendwie gegen Ungleichheit und Rechtsruck anzuarbeiten. Und aktuell habe ich den Eindruck, dass das auch ohne ein Mandat recht gut funktioniert.
Und es wäre ja auch eigentlich das Versprechen einer Demokratie, dass Menschen, Bürgerinnen und Bürger auch außerhalb der Politik, also außerhalb ein politisches Mandat inne zu haben oder in einer Partei aktiv zu sein, die Gesellschaft mitgestalten können. Und ich glaube allerdings, dass sehr viele Menschen das momentan nicht so empfinden oder sich sehr wenig involviert fühlen, beziehungsweise oder auch das Gefühl haben, dass die Dinge, die sie sich vielleicht wünschen, gar nicht durchgesetzt werden. Und deswegen frage ich mich immer so ein bisschen, wie kann man das vielleicht schaffen, wieder, dass mehr Menschen das Gefühl bekommen von Selbstwirksamkeit, Politik und Gesellschaft eben, oh Gott, ich hasse dieses Wort mitgestalten, weil das klingt einfach wie eine totale Plattitüde, aber irgendwie was mit reinbringen zu können, das dann wirklich auch Eingang findet in die Politik.
Also erstmal ja, ich glaube, viele Menschen haben in Deutschland aktuell mehr Angst davor, irgendwann mal superreich zu sein und stärker besteuert zu werden, anstatt vielleicht eines Tages in eine soziale Schieflage zu geraten und von Bürgergeld aufs Bürgergeld angewiesen zu sein. Genauso wie ganz viele Menschen in Ostdeutschland, die kaum Kontakt haben irgendwie mit einer multikulturellen Welt, mehr Angst davor haben, ja, vor Migration und Co., anstatt vielleicht vor Ost-West-Ungleichheiten oder dem Bedauern davon, dass die ÖPNV-Anbindung an ganz vielen Orten nach wie vor massiv beschissen ist. Ich glaube, was das zeigt, ist vor allem, dass unser Protest und unsere zivilgesellschaftliche Arbeit mehr leisten muss als so ein moralisierendes Wir sind gegen die AfD, weil sie moralisch schlecht ist. Und ich glaube, gewisse Ansatzpunkte liefert da zum Beispiel die Arbeit, die zwischen Zivilgesellschaft und Gewerkschaftsarbeit immer wieder neu entsteht. Was ich da für Zwickau erzählen kann, war zum Beispiel was wir vor einem guten Jahr probiert hatten. Zwickau, wie gesagt, meinte ich schon, ist eine große Automobilbauregion und es wurde bekannt, dass ein Automobilbauzulieferer namens GKN seinen Betrieb schließen soll. Und im Anschluss sind eben auch Extremrechte durch den Betrieb gegangen und meinten, eure Arbeitsplätze brechen weg wegen den bösen Fridays for Future und Grünen und Co. Und wir wollten halt dieses Spiel als Klimagruppe in Zwickau nicht mitspielen und haben im Anschluss daran Proteste organisiert mit diesen Arbeitenden aus diesem Betrieb. Was dann passierte, ist meiner Ansicht nach ziemlich, ziemlich spannend, denn diese Menschen haben gemeinsam mit Klimaaktivisten diesen Betrieb besetzt, haben eine Genossenschaft gegründet und sind jetzt kurz davor, viele von diesen Arbeitsplätzen zu retten. Und ich glaube, dass in solchen ganz konkreten Handlungsfeldern sehr viel Kraft für eine soziale, demokratische Bewegung steckt, weil im besten Falle auch Mitarbeitende von VW oder von GKN in Zwickau darüber verstehen, dass wir als Klimaaktivisten beispielsweise viel fairere und zukunftsvoraussichtigere Angebote liefern können als Extremrechte, die irgendwie sagen, wir gehen zurück zum Verbrenner und dann wird alles wieder so wie früher, was ja offenkundig gerade für eine Automobilregion Zwickau nicht die Lösung sein wird.
Was müsste denn, wenn wir jetzt so 10 Jahre vorspulen und wir dann wiederum zurückschauen, was müsste aus deiner Sicht passiert sein oder was wünschst du dir vielleicht auch gerne ganz konkret, so wie das Beispiel, was du ja auch gerade schon genannt hast, damit du sagen kannst, okay, es hat sich wirklich was verändert und im besten Fall zum Positiven.
Ich glaube, ich würde mir wünschen, dass wir verstehen, dass wir eine wehrhafte Demokratie nur dann schützen können, wenn wir auch Schritte nach vorn gehen. Und ich glaube, ganz viele Bündnisse agieren gerade so, als müsste man einfach nur den Status quo bewahren. Ich glaube, um den Ist-Zustand zu erhalten, braucht es Veränderungen und braucht es wieder eine große soziale Klimabewegung beispielsweise, die es eben im besten Falle schafft, nicht nur Großstadtpolitik zu betreiben, sondern vor Ort im Kleinen Dinge ins Bessere zu bewegen. Aber ich bin auch ehrlich, mir fällt es echt gerade schwer, irgendwie eine positive Zukunftsvision aufzustellen. Ich wünsche mir gerade einfach, dass die alternativen Jugendzentren, in denen ich irgendwie meine Kindheit verbracht habe und in der ganz viele Menschen sich Tag für Tag den Arsch für demokratische, menschenrechtliche Werte aufreißen, dass diese Zentren irgendwie Bestand haben können und dass wir uns gut schützen diesbezüglich. Ja.
Ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen. Geht mir ähnlich und ich bin lange nicht so oft auf der Straße und involviert wie du. Aber auch mir geht es so, dass ich das, was ich irgendwie an Anfangseuphorie vor noch einigen Jahren hatte, vor allem auch sehr durch die Klimabewegung initiiert, auch das ist bei mir so ein bisschen, ich will auf keinen Fall sagen, verloren gegangen, aber ein bisschen resigniert habe auch ich. Und ich wünsche mir auf jeden Fall auch, dass wir trotzdem halt uns gegenseitig irgendwie unterstützen und Initiativen supporten, die da im Alltag eben aktiv sind. Und Menschen wie dir zuhören, die auf jeden Fall Wichtiges zu erzählen haben. Deswegen vielen Dank, Jakob, dass du trotz deines vollen Terminkalenders dir heute die Zeit genommen hast. Und
danke,
danke fürs Gespräch.
Hat mega viel Spaß gemacht. Ciao, ciao.
Vielen Dank auch an euch fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge mit Jakob gefallen hat, dann teilt sie gerne mit euren Freundinnen und Freunden. Und falls ihr meine Arbeit unterstützen möchtet, könnt ihr das über Steady oder ganz unkompliziert per PayPal. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Macht's gut und bis bald im Sinneswandel-Podcast.